Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier bekommst du kein One-Size-Fits-All, denn der Weg der Mitte zwischen Grünkohl und Kuchen ist komplex. Genau das beleuchten wir mit dem Body-Mind-Therapy-Ansatz, welcher für alles steht, was Körper und Geist bewegt und uns zu einem selbstbestimmten, ausgeglichenen und erfüllten Leben befähigt. Tauche mit mir, Sina Diepold, ein in Themen rund um Yoga, Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und Feminismus. Ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist und diese Folge dir anhörst. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich so krass an bestimmte Momente in meinem Leben, die mich so geprägt haben, weil ich mich geschämt habe. Ich habe letztens wieder dran gedacht, was ist denn so ein ganz prägender Moment, wo ich mich wahnsinnig geschämt habe. Und zwar war das bei mir sehr viel überwunden, auch mit meiner Periode, wenn ich an mich als junges Mädchen denke. Weil dieser Moment, dass ich aufs Klo muss und dieses Tampon in der Hand habe und es verstecken muss, weil ich mich so geschämt habe, dass jemand wissen könnte, dass ich gerade blute. Oder ich hatte sehr, sehr früh meine Periode und habe Binden getragen. Ich war 12 und hatte ein Fototermin oder wir haben ein Gruppenfoto gemacht mit meiner Turngruppe. Und im Turnen haben wir, wie auch Simone Biles, diese Bodies an, die wie so ein Badeanzug sind. Und dann hat man, der hat diese unbequemen, riesigen Binden mit diesen Flügeln und das Gefühl, als hätte man eine Windel an. Also ganz schrecklich. Das erinnere ich mich so gut daran. Und dann sollten wir für das Foto alle die Hose ausziehen. Weil wir natürlich nicht mit den Sporthosen drüber, sondern wir halt auch in diesen Bodies dann auch die Fotos gemacht haben. Ich war vielleicht 12 Jahre alt. Und ich erinnere mich so stark daran, wie wahnsinnig schlimm ich mich geschämt habe. Und ich habe mich so gewehrt, diese Hose auszuziehen und wollte aber der weiblichen Trainerin nicht sagen, warum, weil es mir so peinlich war. Ich habe so rumgedruckst. Ich weiß noch, dass ich auch fast geweint habe oder ich habe sogar vielleicht geweint. Und irgendwann mal bin ich dann rausgeplatzt und habe dann zu ihr gesagt, weil ich halt meine Tage habe. Das erinnere ich mich noch so gut, dass ich dann so wütend war. Und dann hat sie mich natürlich auch in Ruhe gelassen und ich durfte auf dem Foto eine Hose anhaben, weil ich mich so geschämt habe und so unwohl gefühlt habe. Und ich habe dieses Foto auch irgendwann wiedergefunden und dann sehe ich auch, wie verletzt, wie beschämt ich auf diesem Foto bin, auch wie wütend. Und das ist so tief eingebrannt, dieses Gefühl der Scham. Und genau darüber spreche ich heute mit meiner Gästin Annika Landsteiner. Du hast sie schon mal gehört, vielleicht bist du wie ich ein absoluter Fan von dieser fantastischen Frau, die nicht nur einen tollen Podcast hat mit Dr. Sharon Brehm, einer gemeinsamen Freundin und Paartherapeutin, Hello Lovers heißt der Podcast, sondern sie hat auch ganz grandiose Romane bereits geschrieben. So wie du mich kennst, ist ein sehr bekannter, wunderschöner Roman, der über Tabus spricht und sie bricht. Und jetzt kam ihr erstes Sachbuch raus. Sorry, not sorry, über die weibliche Scham. Und Halleluja! Als ich dieses Interview gemacht habe, war ich noch nicht ganz durch das Buch durch. Und jetzt mittlerweile bin ich fertig damit. Und einmal, ich möchte dieses Buch ungefähr jedes Jahr mindestens einmal gelesen haben, um mich zu erinnern, um nochmal was daraus zu lernen und nochmal genau hinzuschauen. Und gleichzeitig habe ich mir vorgenommen, vielleicht auch ein bisschen passiv-aggressiv, ich habe es noch nicht ganz eingeordnet, dieses Buch zu verschenken. Und zwar vor allem an Männer. Denn ich habe jemanden gefunden, der all meine Erfahrungen als Frau in dieser Welt, als dieses Gefühl von Scham, das uns so krass beeinflusst und es auch instrumentalisiert wird. Annika hat dafür Worte gefunden, die ich nie gefunden hätte. Sie hat sie unterfüttert mit persönlichen Erfahrungen, die ich selbst so hatte, die ich genauso nachfühlen kann. Nicht alle. Aber wenn ich sie nicht selbst erlebt habe, kann ich sie so tief in meinen Knochen nachfühlen. Und dann hat sie noch Fakten dazu. Fakten, die das wissenschaftlich unterfüttern, damit jemand, der nicht diese Realität lebt, es wirklich versteht und ich mich so richtig gehört, gesehen und verstanden fühle. Genau das ist dieses Buch. Und darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge über Scham, über das Gefühl, über die ganzen Bereiche, wo es uns denn so krass beeinträchtigt. Es ist ein wahnsinnig schönes, ehrliches und tiefes Gespräch geworden mit einem Menschen, die mich so beeindruckt und wo ich immer wieder neidisch bin, dass sie Worte findet, die ich wünschte, ich hätte sie gefunden. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück im Kale & Cake Podcast. Annika Landsteiner, so schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich sehr.
Und kleine Achtung hier als erstes, denn ich beginne mit einer Liebesbekennung an dich, Annika. Denn ich habe es mir vielleicht auch notiert, weil ich mir dachte, ich muss das jetzt irgendwie in Worte packen, in schöne Worte. Und zwar, ich werde ja mit jedem Buch von dir ein größerer Fan. Das ist so, ich habe sie alle gelesen. Und du sagst und schreibst und benennst Geschichten und Ereignisse und Erlebnisse so, wie ich mir wünsche, dass ich es in Worte packen könnte. Also so ein ganz positiver Neid. Und ich lese dein Buch jetzt gerade und bin so drin. Und das hatte ich dir ja schon erzählt bei So wie du mich kennst, dass du mich so krass erwischt. Und es ist wieder so und es ist wieder so. Und das Coolste ist noch, dass ich sagen kann, hihi. Die kenne ich persönlich.
Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer, dass ich zurzeit wirklich ständig heule. Und ich mich jetzt wirklich zusammenreißen muss. Ich war gestern erst im Kino und habe geheult. Ich habe so Periodensachen am Laufen. Können wir direkt einsteigen ins Buch. Und ob das shameful ist, das in einem Podcast zu erzählen. Aber vielen, vielen Dank. Und ich versuche, die Tränen ein bisschen zurückzuhalten. Es berührt mich richtig krass.
Das freut mich und du darfst auch gerne weinen, wenn du das möchtest, weil...
Hat schon mal jemand geweint?
Noch nicht. Okay. Noch nicht. Aber es ist ja lustig, ich bin ja selber so jemand, ich tue auch immer so kurz vorm Überwellen die Tränen zurückschlucken und merke, dass ich mir wünschen würde, dass ich das hinbekomme, dass sie dann raus dürfen.
Ja.
Und mir das aber sehr schwer fällt.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel jemanden im Team, die Samira, die kann das, dass die dann einfach rauslaufen dürfen und es ist so eine ganz... Die hat so ein ganz gesundes Verhältnis damit, wenn Tränen kommen.
Ja.
Aus Rührung, aus Trauer, aus Freude, aus Begeisterung.
Ja.
Und ich mir wünschte, ich könnte das besser.
Mega schön. Ja, ich muss gerade dran denken, dass ich dieses Jahr zweimal in der Öffentlichkeit geweint habe. Einmal beim Spazierengehen und einmal in der U-Bahn. Und da spielt natürlich auch irgendwie die Scham krass mit rein, weil du angeglotzt wirst. Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich unbedingt wollte, dass jemand zu mir kommt und sagt, ob ich Hilfe brauche, weil ich musste einfach weinen so und da kann mir auch eine fremde Person in dem Moment nicht helfen, aber dieses Gucken und nicht mehr weggucken und dann einen analysieren wollen, da spielt, glaube ich, so dieses Unbehagen mit, warum Tränen vielleicht auch für viele nicht einfach so loslaufen, weil man denkt, oh mein Gott, man ist jetzt draußen und die Leute sehen einen und man zeigt sich so verletzlich. Und ich finde auch, dass man ganz oft von außen wahrscheinlich denkt, was ist denn da für ein Drama los? Dabei kann es ja auch eine Kleinigkeit sein.
Ja, und es muss ja nicht immer was Negatives sein.
Das auch.
Das ist ja auch so ein wahnsinniger Release. Also ich merke das ja auch, wenn man mal richtig sich erlaubt zu weinen.
Ja.
Was ich auch wirklich nur alleine schaffe und ein Ventil für mich ist Film und Fernsehen. Mhm. Dann danach fühlt man sich besser und gelöster.
Ja.
Und das ist eben so eine Sehnsucht danach, das öfter zu erleben. Ich habe das oft in Situationen, wo ich halt als lehrende Person dastehe, wenn mich etwas sehr berührt und ich sehr emotional werde. Wenn ich aber den Raum halte, dann erlaube ich mir das erst recht nicht, weil ich dann, weiß nicht, mich verletzlich mache, obwohl ich damit kein Problem habe, aber nur, wenn es kontrolliert genug ist.
Ja, verstehe ich.
So,
ja.
Ganz spannend.
Ja.
Guter Einstieg.
Heulen ist gut. Heulen ist sau wichtig.
Ja, und wir üben weiter.
Ja.
Ich muss mir einfach noch mal This Is Us anschauen.
Oh Gott, nein. Pass.
Die kam dann immer der Lukas rein und meinte so, oh nee, schaust du jetzt schon wieder diese Serie? Da musst du immer so viel weinen. Und gar nicht, weil er es negativ findet zu weinen, sondern weil er halt mich leiden sieht und er es total schrecklich fand, dass ich was anschaue, wo es mir immer so schlecht ging. Ja. Aber ich fand es ein geiles Ventil.
Ja, weil es bei This Is Us war ja nicht nur so eine Träne, die runterrollt, sondern so wirklich ugly cry.
Wie so ein Schlosshund.
Ja, ja.
Ich glaube, was ich nie vergessen werde bei The Notebook, als ich das erste Mal gesehen habe, da war ich 16, glaube ich.
Und da habe ich mit meiner besten Freundin so schlimm geweint, dass der ganze Tisch voller so Kleenex war. Und dann, als die Credits runterliefen, konnte ich nicht aufhören, das Geräusch zu machen und habe trocken weiter geweint. So.
Wow, okay. Krass.
Drama mit 16.
Ja, war hast geil. Du nie vergessen. Kannst nee. Du immer noch hochholen.
Ja. Ja, vielleicht auch den mal wieder anschauen.
Ja.
Auch wenn er ein bisschen toxisch ist an ein paar Stellen.
Ja.
Oh, das tut so weh immer. Die schönen Dinge von damals.
Ja.
Wie geht's dir heute, liebe Annika?
Also, es ist Montag, es regnet draußen. Ist aber okay. Morgen ist schon wieder schönes Wetter. Mir geht's okay. Ich habe gerade schon so ein bisschen gejammert. Ich finde es ein sehr anstrengendes Jahr. Also ich habe das Gefühl, mein Jahr ist so ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Und ich sage das auch gerade bewusst, weil ich mal vor einigen Monaten habe ich so eine anonyme Fragerunde auf Instagram gemacht und da kam zurück, ich wünschte, ich hätte dein Leben. Und es hat mich so berührt und auch schockiert, weil ich dachte, wie falsch stelle ich mich denn da, wenn jemand das so sagen kann. Und dann habe ich das auch mal abgesehen von natürlich den ganz tollen Sachen und wenn vielleicht jemand Autorin werden will oder so, ne? Aber ich habe das dann mal so ein bisschen zurechtgerückt, dass ich das krass finde, wenn man das so sagen kann, ohne jemanden wirklich zu kennen und dass da natürlich ganz viel im Hintergrund läuft und dass Social Media keine Realität abbildet, bla bla bla, wissen wir alles. Aber deswegen dachte ich, sage ich jetzt einfach mal, mir geht's natürlich gut, ist alles in Ordnung, aber es ist so ein anstrengendes Jahr, in dem nicht so wirklich das vorwärts geht, was ich mir wünsche. Und ich bin sehr viel müde und sehr frustriert. Und so ist es gerade.
Darf auch mal sein, gell? Aber ja. Es ist nicht angenehm.
Ja, und wenn ich so zurückgucke, es gab immer so mal ein Jahr oder auch mal zwei oder lange Monate, die so anstrengend waren und du wusstest, das nächste Jahr wird irgendwie besser oder dann war der Frühling anstrengend und der Herbst wird toll. Who knows? Jetzt sind wir am Anfang vom Herbst. Wer weiß, wie die zweite Hälfte wird. Morgen ist schon Weihnachten gefühlt. Aber es kann ja auch immer bergauf gehen. Aber gerade ist anstrengend.
Okay, danke für deine Ehrlichkeit. Und wir haben ja schon so ein bisschen reingeteasert, dass ja, oder die meisten wissen das bestimmt auch, dass dein fantastisches Buch Sorry Not Sorry sich über die weibliche Scham, also darum geht. Was war deine Motivation oder was war der Auslöser für das Thema?
Mhm.
Auch vor allem, weil du ja von Roman gesprungen bist in Sachbuch.
Ich finde diese Form, dass du von dir aus startest, in den meisten Fällen beim Essayband, aus einer privaten Beobachtung heraus und dann aufs große Gesamtbild der Gesellschaft gehst. Das ist was ich privat sehr, sehr gerne selbst lese, weil ich das Gefühl habe, man holt Leute emotional ab und dann steckt man aber auch wirklich ab. Du bist nicht alleine, weil man einfach, ja, sich das anschaut, wie da Zahnräder ineinander übergehen, wie da Prägungen vonstatten gehen und solche Dinge. Und deswegen war die Form irgendwie vorher schon da. Und dann hatte ich immer so diese Schlagworte, Selbstwert, Scham und Schuld, weil ich das Gefühl hatte, nicht nur, weil das so geflutscht ist, aber wenn man dann immer so reindenkt, dann merkt man, dass die drei einfach krass zusammenhängen, vielleicht mal mehr, mal weniger. Und das war dann eine recht pragmatische Entscheidung zu sagen, ich fokussiere mich auf eine Emotion, die Scham, weil Selbstwert und Schuld sowieso mit reinkommen und dann immer wieder angesprochen werden. Und die Scham hat sich sehr schnell rauskristallisiert, weil die mich schon unfassbar lange einfach begleitet, im Kleinen wie im Großen. Also mich hat schon immer begleitet, dass ich ein Mensch werde, der sehr, sehr schnell rot wird, was mich immer sehr geärgert hat, weil ich mich sehr entblößt gefühlt habe und auch in Momenten, in denen ich vielleicht mehr Wut empfunden habe als Scham, aber trotzdem rot wurde. Und dann hast du so das Gefühl, dass du sowieso gleich ausgebremst wirst, weil Leute eben denken, ach Gott, die schämt sich und so. Also es hat mich schon ganz oft, eigentlich immer negativ beeinflusst, ja.
Und was hast du jetzt im Nachhinein über die Scham gelernt, was du vorher nicht wusstest?
Also erstmal habe ich was Positives gelernt, was sehr schön war, weil ich natürlich immer nur damit beschäftigt war, wie mich die Scham ausbremst. Und zwar ist die Scham wirklich so eine Wächterin unserer Grenzen. Das heißt, die Scham zeigt eigentlich auf, wenn jemand aus dem sozialen Gefüge herausfällt, also indem man was sich fehlverhält, zum Beispiel lügt, und dann wird man beschämt, damit die Gruppe das sieht. Und dann kann man aber auch, wenn man sich schämt, wieder ins Gefüge rein reingeholt werden. Also es ist ein kurzes Ausstellen, aber es muss nicht unbedingt dieses heftige Bloßstellen sein, was wir jetzt halt auch haben mit Beschämungsmechanismen und so. Also es ist erstmal was Positives. Und ich habe aber dann gelernt, was ich schon gefühlt habe, dass eben die weibliche Scham sehr, sehr tief geht und teilweise wirklich gefüttert wird. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der uns bewusst ist, dass Frauen sich tendenziell mehr schämen als Männer. Und anstatt, dass da viel Aufklärung stattfindet, dass da Menschen vielleicht sanfter abgeholt werden, haben wir eher eine Gesellschaft, in der dieses Schamempfinden gefüttert wird, damit unterdrückt werden kann, das ist das Patriarchat, und damit viel Geld damit gemacht werden kann, das ist die Wirtschaft, die vor allem von Männern natürlich auch regiert wird.
Krass, wie tief das geht, wenn man dann sagt, okay, ich schäme mich ein bisschen. Und jetzt, wenn man als Frau zuhört, kennt man wahrscheinlich gleich so ein paar Punkte.
Ja.
Wo man sagt, ah ja, da schäme ich mich dafür. Und uns wird ja auch viel gesagt, wofür wir uns alles schämen sollen, ja, unseren Körper und was weiß ich was alles. Und dass das aber eigentlich was Positives sein kann.
Ja.
Und gleichzeitig aber eben so tief eindringt in die Gesellschaft, in das, was uns prägt, in das, wer wir sind.
Ja. Ja, wenn man auch tief reinguckt, wenn man Umfragen liest, Statistiken, wofür man sich eigentlich schämt, das geht unfassbar weit weg von dieser Ursprungsidee der Scham. Also wir schämen uns ja heutzutage, natürlich nicht alle, aber sehr viele Frauen zum Beispiel schämen sich für Alterserscheinungen. Sagen wir, das erste graue Haar mit 27 oder so, das plötzlich ein Riesending ist. Oder die ersten Stirnfalten mit Mitte 30, einfach irgendwelche Alterserscheinungen. Und dann kommt so eine Beschämung von außen, dieses, oh ja, die Uhr tickt und man sieht dir ja die Müdigkeit an. Vielleicht kennst du das auch als Mama, dass man dann irgendwie, ach Gott, heute hast du aber nicht so einen guten Tag. Wie auch immer, es sind auch oft so blöde Sachen, die so nebenher fallen, die aber wehtun kurz, weil man eher auf, weil man weniger auf dieses Empowerment geht, auf dieses, hey, du stemmst da was und du machst das gut. Oder du wirst älter, zeig dich, zeig doch deine Falten, zeig deine Lachfalten. Und dann geht diese Beschämung so tief rein, dass du das Gefühl hast, ich bin nicht schön oder ich bin nicht wertig oder ich bin, oder ich als Mama, ich mache keinen guten Job, whatever. Und dann gibt's das passende Produkt dafür. Und da greifen die Sachen dann ineinander. Also Anti-Aging oder weiß ich nicht was, was dann alles natürlich auf den Markt geworfen wird, damit es dir kurz besser geht, weil du ja zu einem Produkt greifst. Aber du wirst ja immer wieder daran erinnert, dass du dieses Produkt brauchst. Dass du es nicht innen heraus irgendwie herstellen kannst.
Ja, da muss ich gleich dran denken, dass dieses Mom-Shaming, was ich jetzt gerade neu entdecke oder neu erlebe, dass wenn ich nicht das teuerste Produkt oder dieses Montessori-Blabla-Spielzeug-Schmarren kaufe, dann bin ich keine gute Mutter. Oder wenn ich nicht das und das für das Kind irgendwie mache oder wenn ich ihn in die Kita gebe und was weiß ich. Also was da alles mit auch an da an Scham. Und was ich dann so spannend finde, dass dann, was du sagst, dass es ja weit weg von dem Ursprünglichen ist. Ja. Also, dass es ja eigentlich konstruiert und instrumentalisiert ist, dass das existiert, um einen Profit draus zu schlagen. Ja. Und eben, wie du schon gesagt hast, zu unterdrücken.
Ja. Ja, es hört sich immer so abstrakt an, aber wenn du, weißt du, wenn du zum Beispiel auf TikTok gehst und es gibt jetzt mittlerweile so ein paar, wie sagt man, dass Leute wirklich was ausprobiert haben, rein recherchiert haben, wenn sie sich auf TikTok anmelden und sagen, sie sind ein 14-jähriges Mädchen, was dann ausgespielt wird. Und sie sagen, sie sind ein 14-jähriger Junge, was dann ausgespielt wird. Und bei Mädchen ist es wirklich 99% Selbstoptimierung oder Liebesleid. Also entweder sind das Mädchen, die in die Kamera sprechen, wie man über einen Schwarm hinwegkommt mit einem gebrochenen Herzen. Also es ist wirklich, es klingt natürlich schön, aber es ist immer nur dieses you're heartbroken now, wie man drüber hinwegkommt, wie es einem besser gehen wird, dass nicht der Mann der Mittelpunkt sein muss. Also immer nur diese Schwere von Liebe und wie toxisch das einfach in der Pubertät auch ist. Oder alles in Richtung Make-up. Und auch bei 14-Jährigen fängt jetzt schon Anti-Aging an, dass sie sich Cremes empfehlen mit Retinol drin, was die Haut überhaupt nicht verarbeiten kann, weil die Haut noch gar nicht fertig ausgebildet ist, um sowas aufzunehmen. Also es ist ganz viel du, deine Optik, dein Leid, die Boys, der Blick aufs Leben von außen auf dich wieder so übergestülpt. Es ist ganz, ganz, ganz schrecklich.
Das hört sich an wie die Bravo früher.
Ja.
Also die konnte man halt wenigstens dann gewählt kaufen. Mama hat es vielleicht auch noch verboten und es war nicht ganz so durchgehend voll bombardiert, sondern halt
ja.
so.
Aber es waren ja ähnliche Leitsätze wie, wenn du diese 5 Sachen sagst, dann wird er dich nicht verlassen und solche Sachen. Das stand da ja auch schon drin. Und das gibt es ja jetzt auf TikTok teilweise halt noch düsterer gedreht und wie man im Endeffekt sich selbst optimiert, damit man das und das am besten hinbekommt mit 14, 15, wo man gar nicht weiß, wer man ist. Und mit 18 weiß man das auch nicht. Also, ja.
Ich weiß es manchmal jetzt nicht.
Ja.
Und wenn ich mir überlege, dass ich bin so froh, dass Social Media erst so spät kam für unser für unser Eins, weil ich schon es schwierig finde zu navigieren. Und wenn dann eben auch noch mit solchen Mechanismen, die in unserem Körper automatisch einprogrammiert sind, diesen Emotionen zu spielen und die dann eben gegen einen selbst zu nutzen.
Ja.
Das ist nämlich auch richtig fies, weil du kannst dir ja gar nicht, also du kannst dich ja dem gar nicht wirklich entziehen, außer wenn du selber sehr klar und sehr starke Grenzen hast, um dich vor dieser instrumentalisierten Scham irgendwie zu schützen.
Das ist auch, deswegen ist die Scham auch so ein perfekter Mechanismus, weil das Schamgefühl ist ein Gefühl, das isolierend wirkt. Und deswegen sitzt man oft zu Hause und denkt, ich bin die Einzige, die so fühlt, weil wenn man sich wirklich sehr, sehr, sehr schämt für etwas, dann ist die Hürde, jemandem davon zu erzählen, natürlich riesig, weil man vielleicht schon mal beschämt wurde und weil man wirklich denkt, oh mein Gott, sowas können andere nicht fühlen, das bin nur ich. Und dadurch wird die immer größer und dadurch ist es so schwer, da wirklich Anknüpfungspunkte zu finden für Leute, die, wo man dann merkt, dass man wirklich nicht alleine ist. Und aus dieser Scham heraus passieren natürlich auch ganz, ganz schlimme Dinge. Also wenn wir zum Beispiel auf Incels gucken, das ist jetzt, da gehen wir jetzt bei Männern rein. Also das sind ja Männer, die sagen, sie leben unfreiwillig zölibatär. Das kommt auch aus einer unfassbaren, aus dem Schamgefühl heraus, dass sich keine Frau je für sie entschieden hat. Also eigentlich erstmal was eine Sensibilität. Aber das, anstatt dass man damit dann arbeiten kann und irgendwie jemanden abholen kann, geht das in sehr darke Stadien über, woraus natürlich der heutige Frauenhass rauskommt. Also zum Beispiel sind sehr viele Wähler von Trump Incels oder sehr viele Frauenmörder kommen aus Inselforen, weil dann einfach diese Isolierung und dieses ich bin ganz alleine mit meinem Schmerz geht dann in einen Hass über und dann findet man 2, 3 andere, denen es auch so geht und dann wird das so eine große Hasswelle und das hat natürlich, da ist der Ursprung oder einer der Ursprünge ist die Scham.
Spannend, weil ich jetzt gerade so nachgedacht habe und ich habe das hier auch schon mir überlegt, weil ich mit mir selber assoziiere ich ganz wenig Scham, wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich dann so mit dem Tampon in der Hand versteckt aufs Klo bin als Teenie. Da weiß ich ganz klar, das fühlt sich an wie Scham. Ich habe Freundinnen, die so sich ganz viel schämen und immer so peinliche Geschichten erzählen, wo ich mir denke, so, naja, also so peinlich fand ich das jetzt nicht. Dass ich dann, sage ich mal, relativ schamfrei bin oft. Und ich habe auch schon immer viel und offen über Körper und Periode und Busen und keine Ahnung was geredet. Jetzt auch mit der Mutterrolle. Aber was ich ganz viel habe, und das fand ich jetzt gerade spannend, was ich reingehört habe, ist das Thema Schuld.
Mm.
Und was du jetzt gerade erklärt hast, dieses Thema Scham und dann diese Hasswelle, also man sucht jemanden Schuldigen.
Ja.
Wie hängt für dich, und weil du ja auch gesagt hast, das war auch eins der Gefühle, von denen das Ganze der Ursprung war von deinem Buch, Scham und Schuld, wie hängen die dann zusammen oder was hast du da rausgefunden?
Also ich kann mal bei der weiblichen Schuldfrage bleiben, weil das natürlich auch verschiedene Mechanismen auf Männer gibt. Wie du gerade schon angedeutet hast, sucht man dann als, ich sage jetzt mal ganz salopp, Frauenhasser die Schuld im Außen, weil man sagt, die Frauen entscheiden sich nicht für mich. Aber es gibt schon diese grundsätzliche oder ursprüngliche Schuldfrage, bei der sich auch GenderforscherInnen und auch HistorikerInnen einig sind, dass einfach in unserer christlichen Erzählung, man ganz weit zurückgehen kann, dass Eva und Adam, die sich ja mit dem Feigenblatt bedeckt haben und damit diese Scham erstmal entdeckt haben, weil vorher waren sie ja nackt und es gab kein Schamgefühl, dann haben sie sich bedeckt mit dem Feigenblatt oder wurden bedeckt und dann war plötzlich so diese Körperscham da, oh, wir müssen uns bedecken. Und weil Eva ja die Böse war, die verleitet hat und bla 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 und da sich nicht an die Regeln gehalten hat, wurde sie mit dieser großen Schuld beladen. Und man kann wirklich durch die Historien durchgehen und sehen, dass Frauen sehr, sehr oft als Schuldige und als Sündenbock immer wieder herhalten mussten. Zum Beispiel im Mittelalter, Hexenverfolgung oder auch, wenn irgendwelche Unwetter anstanden oder Pandora in der griechischen Mythologie, die die Box öffnet und die Welt untergeht, Apokalypse droht. Es ist in ganz, ganz vielen Überlieferungen in verschiedenen Kulturen ist ganz oft die Frau schuld für Dinge. Und es gibt ja auch Glaube von erzkonservativen Christen oder auch sonst in anderen Bereichen, wo man nachlesen kann, dass man glaubt, dass die Frau den unfassbaren Menstruationsschmerz und Geburtsschmerz bekommen hat aus diesem, aus dieser Erbsünde und aus diesem Schuldgefühl heraus. Sie da kommt nicht mehr klar mit dem Augenverdrehen. Also es gibt schon viele Überlieferungen, wo man rauslesen kann. Das ist natürlich, im Endeffekt ist das alles Misogynie, weil Geschichten sind niedergeschrieben worden. Und wenn da entschieden wird, dass die Frau nur unter großen Schmerzen eine Geburt durchführen kann, dann ist das natürlich keine Hexerei und nichts von Gott gegeben, sondern dann ist das einfach niedergeschriebener Frauenhass.
Ja. Ei, ja, gut, ja, ich habe ein bisschen mit den Augen rollen müssen, weil diese ganzen Themen, die du jetzt kurz mal so angestriffen hast, so, wo man sich echt fragt, so, like really, habt ihr nichts Besseres zu tun? Aber spannend, diese Kopplung von Schuld und Scham und wie lang das schon uns erzählt wird, uns allen. Du hast ja jetzt auch in dem Buch dich auf 10 Themenbereiche, die vor allem auch dich selber betreffen oder die du selber erlebt hast, in Bezug auf Scham konzentriert. Super spannend. Ich habe so viel gelernt, die ganze Zeit mir gedacht, so, okay, das Buch schenke ich der Person und dann kriegt die Person das Buch. Und dann muss ich, also im Endeffekt für mich müsste jede Person dieses Buch lesen, weil irgendein Teilbereich wird jemanden sehr krass abholen oder auch was beibringen. Also vor allem, wenn ich mich immer mit den Menschen um mich herum streite ich gerne um das Thema, wenn es um Abtreibung geht. Du sprichst ja auch über den ungewollten Kinderwunsch und so oder Kinderthemen. Welches Schamthema war jetzt für dich vielleicht das krasseste oder prägendste oder was ist so, welches von den Kapiteln oder so, was war so am intensivsten für dich?
Also am überraschendsten war auf jeden Fall das Kapitel zum Thema Altern, weil ich eigentlich nur was zu diesem Wahnsinns-Anti-Aging-Boom schreiben wollte und ich da selbst auch ständig in der Zwickmühle bin. Du kennst es vielleicht auch von der Yoga-Bubble, dass ja ganz viel auch zu Recht unter Self-Care läuft und dass auch vieles Spaß machen soll. Und das ist auch, mir macht das Spaß, tolle Cremes auszuprobieren und solche Sachen. Mir macht das Spaß, in den Spiegel zu schauen und vielleicht eine Veränderung zu sehen oder wie auch immer. Aber ich bin immer tiefer rein in die Recherche und habe eben leider sehr viele Zahlen lesen müssen, wie früh das anfängt und vor allem, wie schnell es mittlerweile hin zu wirklich Eingriffen geht, die früher nicht, also die sich früher in die oberen 10.000 leisten konnten und jetzt ist so der Gang in die Schönheitspraxis für, ich sag mal, die Mittelklasse oder für jemanden, der sagt, die Priorität, die gönne ich mir, ist das jetzt wirklich barrierefrei nutzbar? Und das hat mich so schockiert, wie normal es wird, sich Botox zu spritzen, wie normal es wird, es unter 30 zu machen, weil es ja jetzt heißt, das muss man machen, bevor der Alterungsprozess überhaupt anfängt, ne? Und damit dann nicht genug, dann dachte ich schon, oh wow, jetzt bin ich echt tief eingestiegen in, wie das alles verzahnt ist, damit immer mehr Geld gemacht wird und immer Jüngeren gesagt wird, ihr müsst eigentlich schon mit 10 anfangen, irgendwelche Cremes in die Gesichter zu klatschen. Und bin dann aber am Ende bei der Tatsache rausgekommen, warum denn Altern so schwierig ist, warum ab einem bestimmten Alter Frauen auf der Bildfläche wirklich unsichtbar gemacht werden. Es gibt eine spannende Statistik dazu, dass in Hollywood ab 40 die Dialogrollen für Frauen halbiert sind und für Männer ansteigen, wo wir ja auch wieder diese Diskrepanz haben zwischen Männer werden immer attraktiver, je älter sie werden, Frauen verlieren total an Wert, wenn sie mal, weiß ich nicht, 40 geworden sind, Kinder abgeschlossen haben oder gar keine wollen. Also Frauen gehen mit dem Wert nach unten und Männer gehen eher, natürlich nicht immer, aber eher mit dem Wert nach oben. Und dann kommt man am Ende raus bei der Altersarmut, weil da sehr viel mehr Frauen, also die Altersarmut gerade in Deutschland ist ja ein weibliches Thema, sehr viel mehr Frauen rutschen da rein als Männer. Ist ja auch dadurch durch die finanziellen Abhängigkeiten, Gender Age Gap, Gender Pay Gap, bla bla bla. Und das fand ich so überraschend, weil ich dachte, ich schreibe da wirklich nur über Beauty. Und dann geht man rein und zack, 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 zack. Und es geht immer tiefer rein. Man spricht mit immer älteren Leuten und kommt zu, naja, aber warum wollt ihr alle nicht älter werden? Warum wollt ihr nicht sichtbar älter werden? Ja, weil das Alter Angst macht. Und nicht wie, weil wir früher nur dachten, weil dann der Tod kommt, sondern weil sehr viele Menschen jetzt schon ab 60, was nicht unbedingt ein Alter sein muss, da können ja noch 30 Jahre folgen, vielleicht schon einen Partner verloren haben, eine geringe Rente bekommen, arbeitsunfähig sind. Also das geht ja endlos, ne? Und da habe ich so gemerkt, dieses Alter, das ist einfach ein sehr prekäres Thema und die Jungen fangen nicht nur an, sich alles Mögliche ins Gesicht zu klatschen, weil sie jung aussehen wollen, sondern weil diese Panik vom sichtbaren Altern wirklich so gefühlt schon bereitsteht.
Ja, weil es gibt ja auch keine guten Beispiele, alt zu werden.
Ja.
Oder kein nichts Anstrebenswertes mehr. Mhm. Also das ist ja wirklich, irgendwann ist es halt auch was soll ich denn dann noch machen? Was soll ich denn machen ab 40? Da ist doch gar nichts mehr zu tun, außer vor sich hin zu vegetieren und zu warten, bis man dann doch irgendwann stirbt, ja, und die Falten irgendwie runterhängen. Außer ich habe das Glück, dass ich irgendwie, keine Ahnung, so viel Geld habe, dass ich dann noch irgendwelche Sachen machen kann. Aber
ja,
eigentlich ist es irgendwie dann schon, da ist dann schon, also man ist schon drüber den Berg und vorbei und man schaut nur noch irgendwie, bis es vorbei ist.
Ja.
Das ist so mein, was ich da so fühle auch damit.
Es ist halt diese ganze Leistungsgesellschaft. Wir haben zum einen ja diese Hürden, die wir, oder diese Ziele, die wir alle irgendwie stecken, dass man ab einem bestimmten Punkt heiratet, dass man ab einem bestimmten Punkt ein Kind bekommt, dass man ab einem bestimmten Punkt irgendeinen Meilenstein in der Karriere erreicht hat, und die Leistungsgesellschaft dann von der Arbeit, die geht ja immer weiter und immer weiter. Warum arbeiten Leute noch Mitte 70? Weil vielleicht sehr viele andere Dinge wegfallen und sie sich immer nur über die Arbeit identifiziert haben und ihr Leben glorifiziert haben. Es gibt so viele Leute, die plötzlich in die Rente geworfen werden und überhaupt nichts damit anfangen können, weil sie nie gelernt haben, was ist denn das Leben? Was kann ich denn damit noch machen? Vorausgesetzt, ich bin noch gesund. Und über die Zustände in Altersheimen brauchen wir auch gar nicht reden. Und deswegen ist das ein Thema, was viel tiefer geht als jede Falte, das je könnte. Also das war sehr, sehr überraschend zumindest, ja.
Das habe ich auch gerade eben gelesen, das Kapitel, und war auch so, hui. Und ich besuche auch heute meine Oma im Altenheim.
Schön.
Und das ist auch einfach, also das ist wirklich krass, wenn ich da mit meinem Sohn hingehe. Mhm. Also einmal alle sind dann immer so, oh, ein Kind. Und es hört sich jetzt wahnsinnig fies an, das meine ich gar nicht unbedingt so, aber ich merke auch, wie befremdlich ich das finde. Und dann so ein bisschen wie so Zombie-Apokalypse, weil die dann alle so ältere Leute, ja, die kommen alle so auf einen zu, so Baby. Und es ist so
Leben.
Ja, es ist wirklich so, es fühlt sich so an, weil die da richtig so, wie als würden sie jetzt eben dieses Leben aussaugen, was sie nicht, natürlich nie machen, aber so, wo sie so leben wollen, so, oh, da finden sie Leben, da ist irgendwie so die Zukunft. Also es ist so eine ganz krasse Dynamik, die ich da jetzt so ein paar Mal schon erlebt habe. Und auch ich drücke mich krass davor, da hinzugehen, weil ich da so ungern hinschaue, weil es ja auch irgendwie meine Zukunft ist und man hat ein schlechtes Gewissen, weil man irgendwie nicht genug da ist und die Oma nicht genug besucht. Ja. Und dann ist es auch irgendwie unangenehm, weil man plötzlich mit etwas konfrontiert ist, was überhaupt nicht integriert ist.
Ja.
Und dann eben doch auch irgendwo der Tod da irgendwo mitlauert, den wir auch nicht integrieren. Und dann schäme ich mich so tief, da ist übrigens trotzdem die Scham auch im Alltag bei mir offensichtlich, dass ich eben mich nicht genug, ja, dem stelle.
Ja, ja. Du würdest es gerne besser machen, aber du hast natürlich auch Ängste oder du hast ja auch nicht immer die verfügbaren Ressourcen dafür.
Ja.
Also, ja.
Ob es Zeit ist oder auch einfach die Nerven, ja, oder die Kraft oder das Auto, um dahin zu kommen, so.
Ja.
Ja. Mega spannend, dass so dieses Altern dich so beschäftigt hat von diesen 10 Themenbereichen. Mhm. Und auch eins finde ich der Themenbereiche, die noch nicht so viel darüber gesprochen wird in dem Kontext, wie du es tust.
Ja, also ich habe auch 2 Podcasts geführt mit Frauen, die Ende 50, Anfang 60 sind und die so wirklich schockiert waren, dass ich das mit Mitte 30, 37 schon so spüre und die sich dann, die haben sich nicht angegriffen gefühlt, aber die dachten so, bin ich jetzt die Version, vor der du Angst hast? Und dann habe ich auch immer gesagt, ich glaube, dass ich mich wahnsinnig entspannen werde, wenn mal so die 50 davor steht oder die 5 vor meinem Alter, weil ich wirklich, wirklich glaube, dass sich das alles entspannen wird. Aber gerade jetzt in der 30, wo so viel erwartet wird, kann ich diesen Druck überhaupt nicht von mir weisen. Aber ich glaube schon, auch genügend Gespräche mit älteren Frauen geführt, dass da spätestens auch mal so nach der Menopause wirklich was abfällt und die sich noch mal so neu entdeckt und gefunden und erfunden haben. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Aber gerade ist diese, ich finde, in den 30ern oder vielleicht dann Anfang der 40er, das ist eine, für mich ist das eine krasse Umbruchzeit. Das ist fast noch mal oder zumindest genauso anstrengend wie die 20er, weil man so viel neu entdeckt und so viel Druck von außen kommt.
Ja. Ich versuche gerade zurückzudenken, wie ich mich eben in meinen 20ern oder in meinen Late Teens gefühlt habe in Bezug auf die 30. Mhm. Und das ist ja ähnlich. Also wenn man dann so sich vielleicht zurückdenkt, so wie Angst hatte ich denn vor dieser 30 damals? Oder wie hat sich das angefühlt? Und wie du sagst, wenn man dann drin ist und on the way, dann wird es auch immer leichter.
Ja.
Aber es wird einem halt nur leichter gemacht, weil halt Gott sei Dank die Mechanismen unseres Seins uns da leichter machen und nicht, weil es kulturell oder medial uns leichter gemacht wird, damit umzugehen und dahin zu sehen.
Ja. Und auch wahrscheinlich mit wie viel du deine 30 beladen hast. Ne? Also hast du da drauf geguckt, wo musst du sein und wie glücklich musst du sein? Die 30 war für mich fast schon so abgeschlossenes Leben. Was soll danach noch kommen?
Ja, da hat man Kinder, Haus und einen Ehemann und dann ist das doch vorbei.
Alles durch, alles aber auch. Ja.
Haken
ja.
dahinter.
Ja.
Ist lustig, weil ich konnte die 30 dann sehr entspannt tatsächlich annehmen und habe mich sehr gefreut auf die 30, weil ich aber auch in einer Beziehung war, die einfach für mich klar war, dass die steht. Das war so das Größte und Wichtigste, so, ich habe den Partner. Mm. Haken dahinter, ich kann jetzt 30 werden. Und ich glaube, wäre ich Single gewesen, und das ist ja auch eins seiner Kapitel, und das hast du ja auch da drin so ein bisschen beschrieben, dass mir, wenn ich Single gewesen wäre, es mir schwerer gefallen wäre, obwohl ich das eine Jahr, wo ich Single war, extrem befreiend und sehr positiv fand. Mm. Aber ich war ja auch nur ein Jahr Single, ich war immer in Beziehung, das heißt, hat mich niemand hinterfragt, dass ich jetzt wie, du findest niemanden. So, ich war halt einfach nur endlich mal Single mit 27, das erste Mal. Und da wird man nicht so belächelt oder so beschämt im Alleinesein.
Ja, nee, es geht mir auch so. Also ich war auch kurz, also aufs Leben geguckt, immer nur kurz Single und war immer die wahrgenommen wurde als die in Partnerschaften ist. Und hab mir dann den Druck selbst auferlegt, als ich Single war. Also da kam dann auch bei mir auch wieder das Alter dazu. Ich finde auch die Kapitel Single-Shaming und Alter sind natürlich komplett miteinander verwoben, weil ich mit 35 plötzlich Single war. Lustigerweise, als ich das letzte Mal hier war, vor 2 Jahren, haben wir Podcast aufgenommen. Und das habe ich dir danach erzählt, ne, dass ich danach zu meinem Date bin.
Ja, ist das der Freund?
Ja.
Da haben wir auch zusammen gezaubert.
Haben wir.
Im Englischen Garten.
Stimmt, da waren wir auch. Ja, da waren alle Sterne waren aligned in the sky. Aber da war ich bei dir im Podcast und bin danach zum Date. Und mir ging es damals nicht so gut, weil ich so einen Dating-Burnout hatte, wie ja ganz viele das auch kennen. Und bei mir kam eben dazu, ich bin 35 und ich hatte keinen pochenden Kinderwunsch. Das war wirklich eher so dieser Druck, ich bin jetzt in einem Alter Single, in dem es sich nicht mehr schickt. Das ist natürlich alles Quatsch, aber dafür hat sich so angefühlt. Und ich muss eben ehrlich sagen, ich hatte auch dieses Dating-Burnout, weil halt nicht wenige Männer auf den Plattformen mein Alter hinterfragt haben. Also wirklich zum einen, ich weiß, dass ich ein bisschen jünger aussehe als 35 oder 37, aber so dieses Suchen nach, was passt denn mit der nicht, wieso ist die denn Single? Aber die Jungs waren 35, 36, 37, einer hatte ein Kind. Glaubst du, habe ich mal hinterfragt, was ist denn mit dem los? Ja klar, er hat halt eine Scheidung hinter sich.
Passiert halt.
Ja, hat jeder Dritte in Deutschland, wenn er heiratet, hinter sich. Also, ne, das hat einfach, da waren wieder ganz viele Beschämungen am Start gegenüber einer Frau und dieses ständige rechtfertigen müssen und dann halt on top sich natürlich noch selbst auferlegt und Das ist ein Alter, wo, glaube ich, sehr viele Frauen mitkämpfen.
Ja, absolut, kann ich auch voll nachvollziehen. Also bei mir ist auch so, hui, ich habe jetzt dann diese Mitte 30 überschritten. Gut, ich habe jetzt wieder mal einen Haken hinter was gebracht, wie ich bin verheiratet und habe ein Kind. Ganz brav, das heteronorme Ideal lebe ich. Ich habe noch kein Haus gekauft, aber.
Aber weißt du, Sina, wenn ich diese Wünsche genauso in mir tragen würde, könnte das echt gut sein, dass wir in so eine Competition kommen und ich dich jetzt so neidvoll angucken würde, anstatt es dir einfach gönnen zu können. Und dann kommt auch wieder die Scham, weil ich würde mir denken, warum kann ich ihr das nicht gönnen? Und das greift so tief teilweise, weil wir das Gefühl haben, die Uhr läuft so schnell und das ist ja bei Frauen so, zumindest teilweise im Biologischen, dann kann man sich so schwer davon lösen, dass ich will das auch und ich muss das auch haben und ich brauche das auch.
Ja, weil ja auch dieses Ideal so eingetrichtert ist, dass du gar nicht mehr weißt, also dieses Trennen von was ist mein Wunsch und was ist einfach mir nur beigebracht worden als Wunsch und das auseinander zu klamüsern,
ja,
das ist ja so schwierig, das klebt so fest aneinander,
ja,
das kriegt man ja gar nicht auseinander. Und das hatte ich auch mit meinem Mann einfach ein ganz langes Gespräch, dieses wollen wir heiraten, wollen wir Kinder, und da haben wir bestimmt 2 Jahre uns da immer wieder durchklamüsert in der Frage, warum wollen wir das, wenn ja, was steckt dahinter? Ist es denn wirklich, was wir wollen? Er aus einem Scheidungshaushalt, ich aus einem so super happy Eltern und dann so dieses, wollen wir das nicht? Und das rauszufinden.
Ja.
Und dann währenddessen läuft aber vor allem bei uns Frauen noch diese Uhr im Hintergrund.
Ja.
Und dann braucht man ja aber auch noch jemand anderen dazu.
Ja.
Also es ist ja nicht nur, ich möchte heiraten. Naja, das kann ich ja zwar alleine entscheiden und meine Katze heiraten, aber es ist irgendwie doch was anderes. Also.
Ja, total.
Abgefahren, was da so alles mitspielt. Und ich meine, was würdest du jetzt sagen, wenn du dieses Buch, ich habe es noch nicht bis ganz zum Ende durch, bin kurz davor, vielleicht kommt das auch im Buch, aber jetzt frage ich dich, was ist deine Quintessenz, was hast du vor allem daraus mitgenommen oder was hat sich jetzt, nachdem du dieses Thema Scham so und weibliche Scham so durchleuchtet hast, was hat sich für dich verändert? Beziehungsweise was hat das vielleicht auch angestoßen? Vielleicht bist du auch gerade in so einem Transformationsjahr, das so unangenehm ist.
Das denke ich gerade auch so, deswegen ist alles so anstrengend. Ich habe für mich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich sehr viele komische Gefühle jetzt einfach verankern und benennen kann. Und man sagt ja, Wissen ist Macht, deswegen werden Unwissende auch so einfach unterdrückt und Wissenszugänge erschwert für Menschen. Und wenn man so ein Buch schreibt, stößt man natürlich auf einfach sehr viel Literatur und auch sehr viele unabhängige Studien und sehr viele andere, die genau das Gleiche empfinden, aber vielleicht ein ganz anderes Leben führen. Und dann merkt man am Ende, okay, sehr viel davon ist valide. Und das ab und an mal so auch in Gesprächen andere aushebeln zu können und wirklich auch die Zahlen dazu zu haben, die Beobachtungen dazu zu haben, die Lebenserfahrung, das hilft mir immens, diese Scham wirklich mit der besser umgehen zu können. Das auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist aber auch, hat sich sowas reingemischt von, ich muss nicht jeden Kampf kämpfen, weil ich auch mit so 1-2 Sachen, für die ich mich lange geschämt habe, bin ich vollkommen fein jetzt, wenn ich das nicht ablegen kann oder wenn da auch so ein ambivalentes Verhalten dahinter steht. Zum Beispiel habe ich in einem Kapitel über Heiraten geschrieben und habe am Ende des Kapitels festgestellt, ich habe alles gegen das Heiraten aufgeschrieben. Es gibt keinen Grund zu heiraten und ich weiß trotzdem, dass ich es möchte, aus ganz bestimmten Gründen. Und das habe ich auch meinem Partner alles vorgelegt, warum das so ist und was ich mir wünsche und was da dahinter steht und habe einfach wirklich so für mich entscheiden können, aus feministischer Perspektive ist es unglaublich fragwürdig zu heiraten, aber ich will mir das so bauen, wie ich möchte und ich kann bestimmte Prägungen, die ich in mir trage, und das ist das Kleinmädchentraum, das ist das Kleid, das ist der Ring, das ist die Frage nach, bin ich liebenswürdig für die eine Person? Ich kann das nicht alles in diesem Leben ablegen und auch nicht immer die Frau sein, die ich zu 100% sein will. Und da habe ich so gemerkt, da ist auch ein bisschen Leichtigkeit mit drin. So, ich muss das jetzt nicht total verbittert sehen. Und das ist auch der Anspruch vom Buch. Also ich will wirklich Leute eher umarmen in ihrer Scham, als jetzt zu sagen, naja, also wenn du die Punkte nicht abhakst, dann lebst du halt auch kein feministisches Leben.
Ist auch voll gut zu sagen, ich umarme die Scham, ich muss sie nicht alles überwinden, sie ist einfach Teil.
Ja.
Und wie du sagst, ich finde es voll schön zu sagen, so okay, ich habe jetzt zwar da irgendwie hingeschaut und das und das Thema spricht eben gegen Heiraten oder ja, gegen was auch die ganzen verschiedenen Schamthemen, die du beleuchtest. Und gleichzeitig kann ich aber trotzdem sagen, ich mache weiterhin Botox beispielsweise. Also ich habe da Gott sei Dank vor sowas viel zu viel Angst.
Same.
Deswegen her mit den Falten beziehungsweise auch graue Haare. Da hat mein Mann letztens, schaut er mir so auf den Kopf, sie so, du hast aber schon ganz schön viele graue Haare bekommen. Und nicht nur so, danke.
Die sind von dir.
Ja, so, das warst du. und ich kann das mit dem Heiraten so krass nachvollziehen, weil wir hatten auch genau das Gleiche. Eigentlich spricht alles dagegen. Und ich bin jetzt total froh, dass wir es gemacht haben, weil es ist ein ganz schönes Gefühl. Und es ist ein wirklich, und ich denke, der Unterschied ist immer die Intention dahinter oder was habe ich mir vielleicht auch Gedanken gemacht. Das verändert die Dinge ganz signifikant.
Ja.
Nur weil sie vielleicht im feministischen Kontext viele Leute lange ausgeschlossen und so weiter oder viele Mechanismen darin sehr unterdrückend sind, wenn dann der Vater die Braut abgibt und was weiß ich. Wenn ich aber mir das bewusst anschaue, kann ich immer so eine Art Pick and Choose machen, was davon mache ich zu meinem, was nicht. Und die Dinge nur abzulehnen, ist ja irgendwie auch nicht die richtige Lösung.
Ja, also zumindest, wenn man merkt, man steht da ambivalent gegenüber. Es gibt ja auch Themen im Buch, die ich ganz klar ablehnen kann und wo ich da ganz klar mich positionieren kann. Aber ich glaube auch, es ist wahnsinnig viel verlangt, wenn Prägungen aufzudecken, ist eine Sache. Aber jede Prägung dann abzulegen im Leben, das ist wahnsinnig anstrengend. Das ist, glaube ich, das Wort der Stunde. Sorry, dass ich das so oft sage. Aber man darf auch irgendwo leben und man darf auch eine bestimmte Prägung, sei es jetzt zum Beispiel, man hat schon immer dieses Bild, ich will, dass mein Papa mich zum Altar bringt, weil ich ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu meinem Vater habe. Und viele Frauen wissen gar nicht, was eigentlich dahinter steckt. Dann denke ich mir, good for you, das ist dein positives Empfinden mit deinem Vater, das ist der Moment mit deinem Vater, dann mach das so. Aber das ist dieser Person ja ganz bewusst, dieses Gefühl. Und das finde ich dann schön und diese Prägung ist dann auch okay, weil wir werden ja die ganze Zeit durchgeprägt und sind ständig in Wechselwirkung mit so vielen verschiedenen Einflüssen. Das ist natürlich alles sehr komplex und das kann nicht von heute auf morgen einfach wegbrechen. Wer ist man dann im Endeffekt? Man ist ja auch so ein Sammelsurium aus seinen Prägungen. Und manches ist dann auch einfach okay.
Das habe ich jetzt gebraucht zu hören. Danke dir, das war jetzt richtig gut so. Weil ich mir dann so streng zu mir bin.
Ja, ich auch, total.
Und muss alles anders machen.
Ja.
Und dann so, nee. Das ist auch okay. So. Dann, du hast ja gesagt, bei dir ist gerade alles sehr anstrengend. Annika, was machst du, was gleicht dich aus? Was machst du, um dich wieder so ein bisschen in Balance zu bringen?
Hund kraulen, weil, also das weiß ja auch die Wissenschaft, dass das, also zum einen ist ja die Berührung von Lebewesen etwas, was den Puls total runterbringt, aber auch so ganz viele Endorphine ausschüttet und auch sehr beschützt. Also es hat so eine schützende Wirkung und auch so eine beruhigende Wirkung, dieses Streichen durchs Fell, auch so dieses, es gab jetzt auch diese Statistik, dass Frauen, die mit Hunden im Bett schlafen, sich wahnsinnig sicher fühlen. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, mit diesem Herzschlag, der so ins Unterbewusstsein übergeht. Das muss jetzt nicht jeder mit seinem Haustier im Bett pennen, aber mir gibt die Nähe zu meiner Hündin wahnsinnig viel Ruhe. Weil die dir ja das sowieso lehren, ne? Also du sitzt dann auch am Küchentisch und hackst in die Tasten und vergisst die Zeit und dann kommt die ums Eck und wirft den Ball vor die Füße und bellt mich an und sagt so, Human, was geht ab? Wir gehen jetzt raus.
Das wird, na gut,
okay. Und dann musst du raus und das kennst du ja auch vom Kind. Das ist das Bedürfnis, stellt sich nicht hinten an. Und das ist ganz toll. Es nervt auch manchmal, weil es natürlich deinen Tag komplett zerlegt oft. Aber du merkst dann immer, dass du das gebraucht hast, dass du die Runde im Wald drehst oder dass du dich auf den Boden legst und mit dem Hund halt kuschelst. Und wir machen auch, ich traue mich gar nicht, das einer Mama zu sagen, aber wir machen halt fast jeden Tag Mittagsschlaf zusammen.
So total geil.
Ja, aber ich denke immer, ihr habt da keine Zeit für.
Ich habe Hormone, Annika. Ich habe diese Hormone, die helfen.
Okay.
Vielleicht meinem Mann nicht erzählen.
Okay.
Der hat die nicht so ganz ausgeprägt.
Okay, nee, dann erzähle ich dir das. Wir machen immer Mittagsschlaf zusammen und ich liebe das, wenn ich versuche immer dann, mich einzurhythmisieren mit ihrem Atem und wir atmen oft gemeinsam. Und dann schlafen wir ein und ich wache dann zu Hundeschnarchen auf und das ist das Beste.
Oh, sie ist deine Yoga-Lehrerin.
Ja, stimmt, stimmt.
Die Beste.
Kann auch den besten Downward Dog.
Ja, natürlich. Geil. Feiere ich ziemlich.
Ja.
Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Wer inspiriert dich gerade besonders?
So viele Menschen.
Schön.
Ja. Ich glaube, ich sag mal noch was in Bezug zum Buch, weil ich habe dieses Kapitel zur ungewollten Schwangerschaft nur aufgeschrieben, weil ich habe mit mir gehadert, ob ich das aufschreiben soll, ob ich das so persönlich machen will, bla bla bla. Und dann war ich letztes Jahr am Weltfrauentag im Literaturhaus und da waren Theresa Bücker und Laura Dornheim. Und Theresa Bücker, kennen vielleicht manche von alle Zeit, hat Laura Dornheim interviewt und die hat einen Guide zur Abtreibung geschrieben. Also überhaupt nicht emotional aufgeladen, auch mit keiner politischen Agenda, sondern einfach, sie hat gesagt, es braucht ein Buch, in dem ganz neutral steht, was passiert, wenn man schwanger ist und abtreiben möchte in Deutschland. Wie ist die Rechtslage, wie ist die Versorgung, tralala. Weil sie festgestellt hat, dass es dieses Buch nicht gibt und das einfach so unfassbar fand. Und Laura Dornheim ist aber IT-Referentin bei der Stadt München. Und mich hat das unfassbar bewegt, dass eine Frau in einer städtischen Position im Intro über ihre Abtreibung schreibt, über ihre zwei Kinder, die, ich glaube, danach kamen, über die verzweifelten Anrufe von Freundinnen, die gesagt haben, Laura, wie kann ich abtreiben in Deutschland? Und sich getraut hat, in so einer Position so ein Buch zu schreiben. Und als ich an dem Abend im Literaturhaus saß, habe ich entschieden, dass ich das dann auch kann. Weil ich überhaupt nicht in diesem Gefüge bin, in einer öffentlichen Position zu sein. Natürlich kann Abwertung kommen oder Hass oder was auch immer. Aber ich dachte, wenn so eine Frau sich das traut, dann sollten viel mehr eben nachkommen. Und du hast ja auch schon vorhin gesagt, wie viele Bücher gerade in die Richtung erscheinen. Und ich glaube, es gibt Menschen wie Laura Dornheim, die diesen Weg gehen, damit andere da jetzt nachschreiten können und vielleicht ein bisschen sanfter fallen auf diesen Weg, ja.
Es sind wahrscheinlich viele auch, die sagen, okay, warte mal, die hat jetzt ein Buch und dann hat sie noch andere Bücher und wo finde ich jetzt eigentlich diese fantastische Frau, Annika? Wo findet man dich am besten?
Du hast das ist ganz einfach, weil ich habe nur ein Social Media, das ist Instagram und das ist einfach @AnnikaLandsteiner.
Und da gibt's alles zu dir, da gibt's deine Bücher, deine grandiosen, ob Roman oder Sachbuch. Da gibt's auch einen tollen Newsletter mit Kolumne.
Ja, stimmt. Den kann man auch abonnieren, wenn man möchte. Ja.
Und es kommen bestimmt noch ganz viele tolle Sachen.
Ich glaube schon.
Ich freue mich, was aus dem anstrengenden Jahr dann so entstehen wird.
Viel schreiben. Aber das ist gerade das Schönste.
Ja, die häutende Schlange.
Ja.
Ist gerade dran. Oder Kali. Die Energie,
ja.
Transformative Energie.
Siehst
von
du?
Kali.
Ja. Aber unangenehm. Wird auch immer so böse dargestellt, ne? So ein bisschen fratzenartig.
Ja, aber lustigerweise ist sie eigentlich pure Liebe.
Ja.
Sie ist pur. Kali, die Göttin, ist pure Liebe. Aber sie ist grausam.
Mhm.
Und sie ist aber eigentlich nur da, um uns mit Liebe zu überschütten. Und trotzdem trinkt sie das Blut der Dämonen.
Aber Ambivalenz aushalten, die Gleichzeitigkeit der Dinge, das steckt in so vielem drin. Das ist ganz, ganz spannend.
Ja, bin ich auch ein großer Fan.
Ja.
Die Polaren.
Ja,
Kale and Cake.
Ja. Wow.
Oh, Annika, tausend Dank. Es war mir eine große Freude, mich in dir zu unterhalten, von dir zu lernen, mit dir zu sein. Und ich kann es kaum erwarten, mit was du mich als nächstes abholen wirst. Wahrscheinlich genau da, wo ich wieder bin.
Danke. Es ist so schön, dass ich wieder hier sein durfte. Ihr habt so eine schöne Energie, so ein schönes Studio. Das ist alles ganz toll bei euch. Danke.
Danke dir.